Voll Geistes sein ist mein Predigttext. Und bitte erst ab jetzt die Zeit rechnen, jetzt fängt meine Predigt an. An Pfingsten scheiden sich die Geister. Und das meine ich wirklich so, an Pfingsten scheiden sich die Geister. Und es kommt eigentlich denn heraus, wo sind vielleicht fromme religiöse Geister? Manchmal auch vielleicht, wo ist menschlicher Aktivismus in Form von etwas pushen zu wollen, was gar nicht da ist. Und die Frage, die sich über die Jahrhunderte ständig stellt, in allen gemeindlichen Kontexten, ist Fragen wie, wirkt der Heilige Geist heute noch oder hat er aufgehört zu wirken? Je nachdem, wie du die Bibel liest, kommst du an zu Stellen wie Glaube, Hoffnung und wenn alles aufhören wird, aber und so, die Liebe hört niemals auf und aber der Heilige Geist oder das Wirken wird irgendwann mal nicht mehr notwendig sein, die Prophetie. Dann ist die nächste Frage, ab wann ist man Geist getauft? Da sind die unterschiedlichen christlichen Kirchen in der unterschiedlichen Lehre oder Belehrung. Die maßgeblich markante Pfingstbewegungsgemeinde, die eigentlich so die Mutter aller Pfingstgemeinden in Deutschland ist, der Mülheimer Verband, hatte irgendwann, ist er jetzt vor 3-4 Jahren zurückgerudert und hat gesagt, also wir glauben nicht, dass die Geistestaufe etwas Spezielles ist, sondern mit der Bekehrung ist jeder Geist getauft und haben sich davon distanziert. Und wir wundern uns alle und denken, ihr wart die Pioniere, ihr wart die, die das Ganze initiiert habt. Andere sagen, nicht mit der Bekehrung, aber mit der Taufe oder mit der Firmung ist man Geist getauft. Sprachenrede ja und oder nein. Wenn ja, ab wann oder ist der Geist doch von unten und Schwärmerei? Haben sich Menschen mit Geistesgaben, haben die Menschen die Geistesgaben durch ihren Lebensstil verdient, weil sie einen besonderen heiligen Gebetsstil haben und sich von allem anderen enthalten haben? Wie sind eigentlich die Zusammenhänge von Pfingsten? Und ich möchte ganz am Anfang anfangen, und zwar in 1. Mose 1, Vers 2, da heißt es bei der Schöpfung, die Erde aber war wüst und öde und finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Gottes Geist ist von Anfang an da. Man kann eigentlich sagen, noch im Chaos, in dem, wo noch nichts wirklich strukturiert, formiert, geordnet ist, ist der Geist Gottes schon da und wartet darauf, dass er loslegen kann mit Wirken. Das begeistert mich, wenn ich manchmal Bekehrungsgeschichten höre von Leuten, wie sie sich für Jesus entscheiden, denke ich, die kamen aus einem totalen Chaos heraus. Das totale Kuddelmuddel, völlig chaotisch und doch war offensichtlich schon der Heilige Geist über der ganzen Situation und hat eigentlich nur darauf gewartet, jetzt anfangen zu wirken. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Dann wissen wir den Berichten von Mose in Exodus, 2. Mose 31, dass der Heilige Geist begabt, auch zu ganz praktischen Dingen. Manchmal staunen wir, wie Menschen künstlerisch veranlagt sind und etwas, also für mich wäre jetzt ja zum Beispiel so ein Stück Stein nichts wert, aber wenn der richtige Bildhauer anfängt, der begabt ist, etwas herauszuarbeiten, was in dem in dem Stein verborgen ist. Und dann staunen wir und schlackern mit den Ohren, was da möglich ist. Das können vom Heiligen oder sind vom Heiligen Geist Begabte, wenn sie es zur Ehre Gottes machen. Und so heißt es in 2. Mose 31, Vers 3, Gott spricht da: Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Wenn du etwas ganz besonders gut kannst, dann ist es nicht halt einfach nur Talent, sondern das ist was von Gott Geschenktes. Ein mit Geist erfüllt. Und das Interessante an diesem Punkt ist ja noch, dass Menschen, die im Heiligen Geist sind, sind ja nicht so, dass sie sagen, ab jetzt tue ich meinen Verstand an die Garderobe ablegen, ich werde zum Medium, ich kann mich nicht selber kontrollieren und jetzt passiert einfach so willkürlich, ohne dass ich es will, mit mir irgendwas. Der Künstler ist sich dessen bewusst, was er macht. Manchmal ist er überrascht von dem Ergebnis, was dann rauskommt auch noch. Er denkt, das war jetzt aber mal gut. Aber da ist Weisheit, Verstand und Können da. Der Heilige Geist überlagert Weisheit, Verstand und Können nicht, sondern er benutzt es und er schenkt es. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs. Sie sind unzufrieden, sie begehren Fleisch zu essen und Moses ist völlig verzweifelt. Mose, ein Mann Gottes, der so im Heiligen Geist erfüllt ist. Von Mose heißt es auch im Neuen Testament, Mose ist so eine Vorschattung von Christus als dieser Prophet, der das Volk ins verheißene Land führt, so wie Jesus uns ins verheißene Land führt. Und Mose ist verzweifelt, ein von Gott gesalbter, mit Heiligem Geist gesalbter Mensch. Und jetzt haben wir heute eine Pfingstpredigt aus 4. Mose 11. Ich glaube, die hattet ihr noch nie an Pfingsten gehört. Ich möchte sie mit euch durchgehen im Gesamtpaket. 4. Mose 11, da sagt Mose ganz verzweifelt, ab Vers 14, ich kann die Sorge für dieses Volk nicht alleine tragen. Die Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, also sagt er zu Gott, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Was für ein krasser Satz. Wie tief ist der drin? Lieber tot sein, als hier weitermachen. Gott, willst du mir einen Gefallen tun? Töte mich. Krass, hä? Menschen im Heiligen Geist können manchmal an solche trüben Momente kommen. Auslegung kommt später noch. Da sprach der Herr zu Mose, versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Ich werde einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Befiehl dem Volk, dass es sich heiligen soll. Sag den Leuten, morgen werdet ihr Fleisch zu essen gehen. Denkt daran. Eigentlich war das ja nur der Bedarf. Die Menschen waren nach ungefähr 38 Jahren oder 35 Jahren in der Wüste rumlaufen oder vielleicht auch nur 30. Vielleicht mussten sie ja nur 30 Jahre auf Fleisch verzichten. Die waren so satt, kein Fleisch zu haben. So ein menschliches Gelüste. Und auf einmal bringt Gott eine ganz andere Dimension hinein und sagt, wenn die Last zu groß ist, dann möchte ich deinen Geist auf andere, damit die mit dir die Last tragen. Und jetzt sagt er, die Menschen sollen sich heiligen, sagt den Leuten, morgen werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, denn ihr seid mir mit eurem Gejammer in den Ohren gelegen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wie gut hatten wir es doch in Ägypten? Kennen wir das, wenn wir so mit Jesus unterwegs sind? So eigentlich früher war es schon irgendwie alles besser. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet davon essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr davon essen, auch nicht 2, 5, 10 oder 20. Ihr werdet einen ganzen Monat lang Fleisch essen, bis es euch wieder zu den Ohren herauskommt und ihr werdet euch davor ekeln werdet. Wisst ihr, das Fleisch ist ja eigentlich nur ein Symbol für Unzufriedenheit und eigentlich kannst du immer irgendwo einen Haar in der Suppe finden oder dich gegen irgendwas ärgern. Also bis es euch ekelt. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr vor ihm gejammert habt, warum haben wir Ägypten verlassen? Was für ein markanter Satz. Ihr habt den Herrn zurückgewiesen. Wenn wir jammern, dann weisen wir den Herrn zurück. Mose wandte ein, es sind 600.000 wehrfähige Männer hier bei mir und du versprichst ihnen so viel Fleisch zu geben, dass sie einen ganzen Monat zu essen haben. Können denn so viele Schafe und Rinder für sie, kurz noch der Gedanke, bei 600.000 wehrfähigen Männern, geht mal von aus, wie viele Frauen und Kinder sind da noch mit dabei. Das ist eine richtige Nummer. Da kriegst du mal, da musst du die eine oder andere Kuh schlachten, um daraus Hamburger zu machen für alle. Können denn so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es genug für jeden gibt? Vers 22. Oder würde es ausreichen, wenn alle Fische im Meer gefangen würden? Da entgegnete der Herr, ist meine Macht etwa begrenzt? Du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Also ging Mose hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann berief er 70 der führenden Männer und wies sie an, sich um das Zelt Gottes herum aufzustellen. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf Mose lag, und legte ihn auf die 70 führenden Männer. Sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Dies geschah jedoch nur dieses eine Mal. Zwei Männer waren noch im Lager, als der Geist auf sie kam. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Sie gehörten zu den führenden Männern des Volkes, waren aber nicht zum Zelt Gottes gegangen und begannen nun mitten im Lager zu weissagen. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm, Eldad und Medad reden im Lager prophetisch. Josua, der Sohn Nuns, der von seiner Jugend an Moses Diener war, forderte, Mose, mein Herr, hinder sie doch daran. Doch Mose antwortete, willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünsche mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr sein Geist auf alle lege. Dann kehrte Mose zusammen mit den führenden Männern Israels ins Lager zurück. Was für ein interessanter Aspekt, was für eine interessante Geschichte und was passiert da eigentlich? Ich habe das wieder mal in 7 Punkte zusammengefasst. Vielleicht können wir uns das so auch besser merken. Mose war als einsamer Leiter überfordert und frustriert, obwohl er den Geist des Herrn hatte. Bin ich der Einzige, der tut, was Gott will? Am besten würde ich gar nicht mehr leben. Wenn du in so einer Situation drin bist, dann zweifle nicht, dass Gottes Geist auf einmal nicht mehr auf dir ist, sondern diese Momente der Überforderung, die sind was völlig Normales. Die passieren auch einem Mose. Wenn du völlige Überforderung erlebt hast, dann ist es so, an wen wenden wir uns? Interessanterweise, das Volk hat nur gejammert, gestänkert, Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Mose war im Dialog mit Gott. Er hat auch die Dinge beim Namen benannt. Er hat auch benannt, ich möchte eigentlich nicht mehr, am besten nicht mehr leben. Aber was Mose nicht gemacht hat, er hat gesagt, ich wäre am liebsten wieder in Ägypten. das hat Mose nicht gemacht. Also da zurück möchte ich nicht. Ohne Gott leben, in der Knechtschaft, ganz sicher nicht. Aber das, was hier ist, überfordert mich auch. Lass uns, wenn wir in Momente kommen, wo es uns mal echt alles zu viel wird, dass wir dann nicht sagen, also jetzt wieder zurück, das wäre toll. Dann sag lieber, Herr, nimm mich weg von dieser Erde, mir wird es zu viel. Zweiter Punkt, Gott verheißt seinen Geist, er teilt seinen Geist aus, wem er will und wie viel er will. Und jetzt kann man diesen Text missverständlich lesen und ich im ersten Vorbereiten dachte ich dann auf einmal so, stell dir das mal vor, da ist Mose, da sind die, er ruft die 70 Leute zusammen, Mose, der voll Heiligen Geistes ist, und auf einmal kommt Gott und nimmt denn von dem Geist, den er Mose gegeben hat, nimmt er was weg und teilt es auf die anderen aus. Und dachte mir, boah, dann hat der Mose weniger. Ist das gemeint? Natürlich nicht. Sondern es war nur, um zu verdeutlichen, den Geist, den ich dir gegeben habe, den teile ich auch noch auf andere aus. Es ist für mehr da. Es ist für alle da. Das ist nicht nur reserviert für einen wenigen. Für einen, der jetzt hier der Macher, der Macho, der Boss ist. Sondern ich kann es austeilen, wem ich es will und wie viel ich will. Dritter Punkt, es geht nicht um das Fleisch, es geht um das Unmögliche. Wie oft sind wir so vor dieser Situation, dass für uns Dinge unmöglich erscheinen. Und hier ist das Fleisch auch ein Beispiel für übernatürliche Versorgung. Es ist für die Lösung aus einem Problem. Jeder von uns hat auch hier und da mal auch Existenzängste. Wie soll ich das am Ende alles bezahlen? Was, wenn man mir am Ende alles nimmt? Und dann auch noch vielleicht dieser Gedanke, Mensch, ich muss ja auch noch einiges an Geld zurückbehalten, weil das Sterben kostet ja auch noch ein paar tausend Euro. Und dann dachte ich mir, während dieser Gedanke kam, Mensch, lass doch das Sterben dein Problem sein. Der sagt denn, aus Pappkarton ist oder so, ist doch völlig egal. Bitte, legt nicht viel Geld zurück für teure Beerdigungen und Särge und Blumenschmücke und für ein tolles Grab, wo Leute hinkommen können. Ich liege da nicht da unten, sondern ich bin bei Jesus. Sei mit dieser Haltung. Den schönsten Sarg, den ich übrigens gesehen habe, war beim Papst Johannes Paul. Das war einfach nur so eine helle Holzkiste, ohne Schnickschnack. Die fand ich genial. Es geht um dieses dort, wo wir eine Begrenzung sehen, wo wir eine Angst haben, sagt Gott ganz klar und eindrücklich, ist meine Macht etwa begrenzt? Was für eine Aussage. Jesus greift es ja nochmal auf und sagt, mir ist gegeben alle Macht. Hey, wir sind nicht irgendwo Teilhaber einer Briefmarkensammlungsvereinigung oder eine Schriftenüberlieferungsvereinigung, sondern wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, dem nichts begrenzt ist. Wie oft lebe ich in meiner Begrenzung und bin unzufrieden? Ihm ist nichts begrenzt. Und interessanterweise, das Problem zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Wir glauben an die Existenz Gottes, aber wir trauen Gott so wenig zu, wenn es um ganz praktische, banale Dinge geht. Zum Beispiel Versorgung. Zum Beispiel, wir beobachten und bewerten permanent Dinge. Und ja, einerseits ist es so, dass wir manchmal in der Bewertung sagen, Mensch, der oder die ändern sich nie, das haut nicht hin. Ich habe da hinein investiert, aber das war wohl alles für nichts. und trauen aber Gott gar nicht zu, dass er in die Situation hinein etwas auf einmal verändern kann, wo wir jahrelang denken, es tut sich ja doch nichts. Viertens, im gleichen Vers kommt ein wichtiger, also in dem Vers 23, kommt ein wichtiger Hinweis für uns. Gottes Verheißungen lassen sich überprüfen. Also das finde ich das Geniale an Gott, dass er sich überprüfen lässt und auch messen lässt an dem, was er verheißt. Weil da heißt es ja, du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Boah, das finde ich der Hammer. Gott verheißt, Gott bestätigt und wir können es dann danach auch mit Fakten beurteilen und sagen, ja stimmt, es war so. Ein ganz praktisches Problem war ja zum Beispiel, als das israelische Volk vor Pharao flüchten musste und vor ihnen war das Meer. Und die Leute waren jetzt alle nicht so mit Schwimmen und so. Schwimmkurs war damals noch nicht so üblich. Und selbst wenn Schwimmkurs, so ganze Strecke mit Wellengang, auch nicht so. Auf jeden Fall Meer ist das Problem, Pharao ist das Problem. Dazwischen das Volk. Und jetzt ist die Frage, was machen? Und Gott sagt, eigentlich habt ihr doch auch schon an so vielen Stellen gesehen, dass ich doch wirken kann und dass meine Macht nicht begrenzt ist. Vertraut doch darauf, dass ich eine Lösung, einen Weg mache, wo kein Weg ist. Ich glaube, das ist eine Botschaft für uns alle, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott einen Weg macht, wo so menschlich gesehen kein Weg ist. Und ich hätte schwören können, dass die an alle möglichen Lösungen gedacht hätten. Aber nicht, dass sich's mir teilt. Ich glaube, die Lösung, die Gott gibt, die wird anders aussehen, wie ich es mir vorstelle, bei meinem begrenzten Vorstellungsvermögen. Ich hätte mir eher vorstellen können, der Pharao und seine Leute wären im Sandsturm und hätten sich verirrt oder wäre auf einmal tot umgefallen und so weiter. Aber die Lösung wäre nicht die gewesen, vor mir teilt sich das Meer. Physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt. Gott ist überprüfbar in dem, was er ankündigt. Fünfter Punkt. An der Stiftshütte stehen die Ausgewählten beisammen und Gott teilt aus. Und sobald der Geist auf sie kam, weissagt sie. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter und wichtiger Aspekt. Wenn du und ich mit Jesus unterwegs sind, wenn wir uns danach ausstrecken, dass wir immer wieder neu eine Erfüllung, eine Erfrischung mit dem Heiligen Geist erleben, dass ein Ausgießen stattfindet, dann bin ich überzeugt davon, dass wir weissagen werden. Und das bedeutet nicht nur zu sagen, mit tiefer, erzitternder Stimme, so spricht der Herr. Der Armando Sievert, der vor mittlerweile auch schon wieder 2-3 Jahre her bei uns gepredigt hatte und über Prophetie geredet hat, das war sehr norddeutsch, wie er geweissagt hat. Gut, das ist jetzt nicht so meine Sache, da einfach Leute rauszupicken und zu sagen, du und so und so und das ist es. Aber manchmal habe ich auch sowas wie einen Impuls, Mensch, geh da doch nochmal nach, ruf an. Oder während ich mit jemandem bete, mir kommt dieses Bild, kannst du was damit anfangen? Ich glaube, wenn wir uns öffnen, dann möchte Gott uns gebrauchen, dass wir weissagen, prophetisch dienen. Sechster Punkt, sogar 2 der 70, die nicht rechtzeitig am Zelt waren. Ich habe mir zuerst gedacht, warum haben es die denn verpennt, rechtzeitig da dran zu sein? Aber wenn die jetzt irgendwo 2,5 Millionen Menschen und dann rechtzeitig an einem Ort zu sein, also so, stell dir mal vor, Berlin oder, ist echt schwierig. Und dann ist nur vielleicht, du hast mit der Frau gewesen oder mit den Kindern. Und dann zu sagen, ich sollte eigentlich jetzt schon woanders sein. Gott teilt auch aus, wo er will. Das war gar nicht dort. Ich dachte mir so auch in der Vorbereitung, komisch, die Geschichte hätte ja auch so sein können, dass nur die, die dann von den Berufenen ja da waren, die wurden auch gesalbt. Hätte mir in meine Theologie auch reingepasst. Aber dann überrascht mich Gott und sagt, nee, es ist gar nicht so. Ich kann trotzdem geben, obwohl es nicht dort war, wo sie hinkommen sollten. Wir Menschen sehen darin oftmals eine Unordnung und wollen Dinge stoppen. So auch Josua, der dann eigentlich voll panisch, ey, das läuft jetzt hier nicht ordnungsgemäß ab. Das müssen wir unterbinden, verhindern. Das waren mit große Gründe, warum es auch einen Riss durch die christliche Welt gab. Also diese 1906, 7 und 8, so diese ganz neue Erlebniserscheinungen waren, wo Menschen im Heiligen Geist erfüllt wurden, in Sprachen angefangen haben zu reden, dass Menschen das unterbinden wollten, weil das darf doch nicht hier stattfinden, unter Laien. Nicht dort, wo eigentlich wir unsere Zentralkirche haben. Und Mose antwortet hier so weise und so genial und er sagt, willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? So nach dem Motto, Junge, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und dann sagt er in Vers 7, ich wünsche mir, dass alle, nicht in Vers 7, Entschuldigung, in Vers später, doch genau, 29 oder 30, oh, jetzt fehlt doch da unten was, also das werde ich in Zukunft wieder darauf achten, dass er dann sagt, ich wünsche mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Denkt dran, Mose, Vorschattung von Jesus, jemand, der quasi hier eine Verheißung auslegt und sagt, am liebsten wäre mir es, bevor die Leute wieder jammern oder unzufrieden sind, dass es Menschen wären, die so connected durch den Heiligen Geist mit Gott sind, dass sie prophetisch reden. Und dies geschah, heißt es in Vers 25, jedoch nur dieses eine Mal. Es war ein einmaliges Phänomen durch Jahrhunderte dem Volk Gottes bekannt, aber es wiederholte sich nicht. Aber jedes jüdische Kind, das im Laufe der Zeit nach dieser Begebenheit so sein Leben lebte, hat früher oder später irgendwann mal an einem Sabbat diese Geschichte mitbekommen und erlebt oder gehört, was damals da passiert ist und dass Mose gesagt hat, ich wünschte, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären. Und auf einmal kommt die Prophetie von Joel, viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte später, da heißt es in Joel 3, Vers 1, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume haben, eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Seit dem Kreuz und der Auferstehung, dem Kreuz und der Auferstehung Jesu bzw. der Himmelfahrt ist diese letzte Zeit angebrochen. Wir leben in dieser endzeitlichen Verheißung seit 2000 Jahren. In den letzten Tagen werde ich ausgießen auf alles Fleisch. Was meint ihr, was ist denn gemeint mit auf alles Fleisch? Also so als einzelnes Ereignis in Jerusalem, da ist es ja passiert, die Verheißung ist noch gar nicht erfüllt. Es ist der Anfang der Verheißung, ist also so wie jetzt geht was auf, aber es ist noch nicht erfüllt. Deswegen glaubt niemanden, der sagt, naja, Pfingsten ist ja ein einmaliges Erlebnis. Das war ein erstmaliges Auftun, dass es auf einmal heißt, nicht nur so punktuell, das ist passiert und jetzt hört es auf, sondern das ist noch gar nicht bis an die Enden der Erde gekommen. Pfingsten, eine Ausgießung findet statt als Zurüstung für einen fast unmöglichen Auftrag. Eine Handvoll Jünger sollen das Evangelium in alle Welt bringen. Denkt dran, was sagt der Gott dazu zu Mose? Ist meine Macht etwa begrenzt? Du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Und die Aussage von Mose findet sich bei Paulus auch wieder, wo Mose sagt, ich wünschte, die würden alle prophetisch reden. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 5, ich wünschte, ihr hättet alle die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünsche ich, ihr würdet alle prophetisch reden. Ich habe jetzt ein paar Schlussgedanken, die sollen das alles nochmal schnell zusammenbinden. Dann bin ich auch schon durch. Gott teilt aus seinem Geist. Ich sage es nochmal grammatikalisch richtiger. Gott teilt aus seinem Geist zur Befähigung von Unmöglichem. Mose und das Volk erlebten so eine begrenzte Ausgießung und Mose wünscht, alle würden prophetisch reden. Joel verheißt diese Ausgießung. Jesus verheißt diese Ausgießung mehrfach bei der Frau am Jakobsbrunnen, bei den Menschen auf dem großen Fest. Könnt alles im Johannesevangelium nachlesen, wo er immer wieder darauf hinweist, Leute, wenn ihr wüsstet, von was ich rede, ihr wolltet es auch haben und aus euch wird es nur noch heraussprudeln. An Pfingsten geschieht es in Jerusalem, von da an breitet sich das Evangelium aus immer mehr auf der ganzen Welt. Paulus zeigt auf, wie Sprachengebet zur persönlichen Auferbauung notwendig ist und er dies andauernd praktiziert. Auch interessant, wenn wir nämlich diesen einen Vers erstmal lesen, dann könnte man meinen, naja, offensichtlich ist er doch nicht so wichtig. Aber wenn wir mal das Wort Gottes nehmen, wie es steht, heißt es ja in 1. Korinther 14, Vers 5, ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünsche ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Das habe ich schon mit manchen Leuten auch im Gespräch gehört, die diese Stelle angeführt haben, gesagt haben, guck mal, zum einen steht hier nicht, ihr tut alle in Sprachen reden, sondern Paulus wünschte das, aber es ist ja faktisch nicht für alle so. Und außerdem ist es nicht so wichtig, besser würde prophetisch reden. Und dann sage ich den Leuten, du kannst mir doch jetzt nicht das Sprachengebet aber wegnehmen, wenn du mir nicht durchs prophetische Reden und anderen dienst. Also mach das Prophetische und wenn du dann aber sagst, ich brauche jetzt so das Sprachengebet nicht so, ich diene den Menschen prophetisch, dann kann ich das so also mehr akzeptieren, aber nicht, um dann beides nicht zu haben. Weil Petrus ganz klar sagt, und das macht er in 1. Korinther 14, Vers 18, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Paulus ist jemand, der dieses Sprachengebet, dieses von Gott geschenkte Sprachengebet, was Pfingsten auch als erstes sichtbares Zeichen da war, dass er das echt nutzt für seine eigene Auferbauung. Was ist Sprachengebet? Und damit schließe ich jetzt. Sprachengebet ist eine von Gott geschenkte Gebetssprache. Jemand sagte mal, das ist wie eine Geheimsprache, die versteht nämlich der Teufel nicht. Und kann ich jetzt nur zeugnishaft sagen, wie habe ich dieses Sprachengebet erlebt? Ich kann mich erinnern, dass ich mit 14, 15, ich war ein paar Monate Christ, habe mich für Jesus entschieden, dass ich dann auf einmal in so einem Gottesdienst saß mit so einer Anbetungszeit und auf einmal ist es mich so überkommen, diesen Wunsch, Silben auszudrücken, auszusprechen, die so viel Sinn machen, wie wenn irgendein Baby lallt. Keine wirklichen Wortlogiken. Es war auch in meinem Fall, zumindest hat es niemand mir bestätigt, eine Fremdsprache, wie zum Beispiel Vietnamesisch oder Togalisch oder Spanisch oder sonst was. Vielleicht kam es den Leuten Spanisch vor, aber und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so unterwegs bin, auf einmal zu denken, Mensch, was, wenn ich jetzt eigentlich anfange in Sprachen zu beten, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann mache ich das und dann merke ich, hey, das ist der Hammer. Probier das 5 Minuten und dir geht's besser wie vorher. Und dann denke ich, ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen beten. Ich würde jetzt niemandem unterstellen zu sagen, wenn du nicht in Sprachen beten kannst, bist du nicht im Heiligen Geist getauft. Es kann sein, dass du zwar das von Gott geschenkt bekommen hast, das sich für dich aber so blöd und babyhaft anfühlt, dass du denkst, das kann eigentlich gar nicht Gott sein. Ich komme mir eigentlich vor wie ein Trottel. Und dann glaube ich, manchmal hilft es auch den eigenen Stolz auch. Ach, ist doch egal, ob ich denke, ich bin ein Trottel. Hauptsache, Gott denkt nicht, ich bin ein Trottel. Und so ist das, was Mose sagt, ist, ich wünschte, ihr würdet alle prophetisch reden. Paulus sagt, ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen beten. Das sagen die doch nicht zum Spaß. Das ist doch nicht, weil es Mose halt so toll findet, dass hier so viele prophetisch reden, sondern weil es um einen Dienst geht, einen Job geht, den es zu bewältigen gibt. Und wenn ich in diesem Job für Jesus unterwegs bin, als sein Kind mithelfen möchte, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Leute, wenn ich nicht gucke, dass ich selbst auferbaut bin, dann kann ich immer wieder an den Punkt kommen, schneller denn je, dass ich wie Mose sage, Gott, tu mir den Gefallen und lass mich aus dieser Situation entfliehen. Aber Gott möchte uns zurüsten. Ich werde über das Sprachengebet in den nächsten Sonntagen noch weiter eingehen. Ich will es niemand aus dem Ellbogen leiern und es soll auch nicht für euch genervt sein. Und Menschen, die in Sprachen beten, sind keine besseren Menschen. Aber ich sage dir aus der eigenen Erfahrung, dort, wo ich gelernt habe, in Sprachen zu beten, wie es Gott mir schenkt. Und ich nehme das im Vertrauen auf Gott, dass er mir das doch auch so, wenn es mir verheißt, dann gibt das doch auch. Und dass ich dadurch eine ganz andere Substanz in meinem Glaubensleben habe, als wenn ich das nicht hätte. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Geist Menschen befähigst, an was Großartigem teilzuhaben. Herr, wir sind deine Kinder, wir sind deine Knechte. Und dort, wo vielleicht der eine oder andere sagt, von was redet der? Ich fühle mich noch nicht wirklich als Kind Gottes, schon gar nicht befähigt, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Herr, da bete ich, dass du uns Sündenerkenntnis schenkst, dass wir um Vergebung für das bitten, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, dass wir zum Kreuz kommen, um Gnade bitten und das Geschenk des ewigen Lebens annehmen. Aber dass wir dann auch uns öffnen und ausstrecken und sagen, Herr, füll mich mit deinem Geist. Ich will nicht mehr ohne. Ich will mit dir unterwegs sein und ich möchte diesen Glauben ergreifen, dass kein Ding dir unmöglich ist. Selbst dort, wo ich begrenzt bin, dir ist nichts begrenzt. Halleluja.